Das war eigentlich so die Geburt von Flat Out Suspension, zu sagen, pass auf, wir machen das jetzt mal richtig und wir machen das besser wie die anderen, zumindest versuchen wir es, mit anderer Logik, anderem System und so ist das entstanden.
Hallo bei Hot Seats and Cold Brews, dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hot Seats and Cold Brews. Und ich habe heute wieder einen sehr spannenden Gast in der Leitung. Er ist eine Größe der deutschen Downhill-Szene, ein Ruhrpott-Biker durch und durch. Ein unheimlich sympathischer Typ, weil unsympathische lade ich mir hier gar nicht ein. Den Luxus gönne ich mir. Und in den letzten Jahren hat er einen Fetisch entwickelt für Gummi und Öl. Und das macht ihn natürlich noch spannender als Gesprächspartner. Herzlich willkommen, Gino Schliefske.
Hallo und schönen guten Tag.
Schönen guten Tag. Habe ich das überhaupt richtig ausgesprochen? Schliefske oder Schliffske?
Ja, das gibt verschiedene Varianten, aber die einzig wahre ist Schliffske.
Schliffske, okay, aber Schliffske, genau. Ist doch mit EE geschrieben, oder?
Nee, genau nicht.
Ach, genau nicht.
Guck mal. Es gibt ja, aber das, es gibt wirklich 20 verschiedene Schreibweisen meines Nachnamens, also alles gut. Eigentlich heißt es Schliffske.
Schliffske, ja, siehst du mal, ey, jetzt läuft der Podcast seit einer Minute und ich habe schon was dazugelernt.
Macht nichts.
Obwohl wir uns echt schon lange kennen, Schliffske. Ja, sauber. Was machst du so?
Ja, ich sitze hier gerade und habe einen fürchterlich sympathischen Typen in der Leitung.
Und, jetzt reicht's aber an Lobhudelei.
Ich habe noch gar nicht angefangen. Und ja, lass uns mal ein bisschen sprechen über so Dinge.
Ja, auf jeden Fall. Genau, du machst in Gummi und Öl, habe ich gesagt. Federungen, Dämpfer und solche Geschichten, oder?
Richtig, das ist so das, was ich schon sehr, sehr lange mache, was mir halt Spaß macht. Und da habe ich mich irgendwie so festgesetzt.
Da hast du dich irgendwie so festgesetzt. Ja, ich habe überlegt, wie lange wir beide uns überhaupt schon kennen. Und ich meine, also ich glaube, ich habe dich so das erste Mal so richtig wahrgenommen, glaube ich, war 1997 oder 98, meine ich, da war so ein Downhill-Rennen in Bensheim. Das ist da irgendwo bei Darmstadt die Ecke gewesen. Und ich meine, da bist du schon im Hot-Chili-Dress rumgefahren und warst gerade frisch gebackener Meister, deutscher Meister bei den Junioren. Aber wahrscheinlich werfe ich einiges durcheinander, klär mich auf.
Ja, nee, haust du ein bisschen was durcheinander, aber gar nicht so viel. Also, nee, ich glaube, ich kann mich auch nicht genau daran erinnern, aber ich habe 94 angefangen mit dem Downhill-Fahren, bin dann so da ein bisschen da so durchgeflutscht und habe 96 so Co-Factory-Deal abgeschlossen mit Hot-Chili. Und bin 97, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz vertue, war ich Dritter bei der DM als Junior.
Aber du warst nie Deutscher Meister?
Nee, Deutscher Meister war ich nie.
Ach, verrückt.
Ich war Dritter, ja.
Da hätte ich jetzt die 1 Million Günther Jauch-Frage auch noch verloren.
Ja, die hättest du auch verloren. Nein, zu der Zeit, die beiden Jungs, die mir das Leben schwer gemacht haben, waren eigentlich immer Adrian Fesenbeck und Stefan Kudella.
Ach, krass.
Ja, der Kuddel. Die beiden waren immer so, wir waren zwar tatsächlich immer alle zusammen irgendwie auf dem Treppchen, aber DM habe ich nicht gewonnen, nee.
Nee, ah ja gut, na, dann muss ich dir den Meistertitel hiermit wieder aberkennen, den ich dir eben, verliehen habe.
Ich hatte ja.
Aber der Markus Klausmann ist zu der Zeit auch Hot Chili gefahren, oder?
Auf jeden Fall, das war ganz cool, weil auch da war das irgendwie so ein Sprungbrett. Also 96 war halt der Co-Factory-Deal mit Hot Chili und Markus hat Nevegal, den legendären World Cup in Nevegal gewonnen. Ich glaube, es war auch 96 und 97,
auch, ja.
98 haben sie mich dann ins sogenannte Werksteam geholt. Das war schon ein bisschen geil. So, da hatten wir halt auch ordentlich Sponsoren und hatten fetten Support. So damals von so Firmen wie Michelin und so oder Michelin. Und das war schon geile Zeiten, also definitiv.
Voll. Ich habe, also wir sind ja auch in der Zeit Downhill gefahren, hatte auch mit Markus ein bisschen was zu tun. Und ich habe den immer so ein bisschen als Eigenbrödler in Erinnerung. Konntest du als Teamkollege irgendwie davon profitieren, den besten deutschen Downhiller im Team zu haben?
Absolut. Also Markus ist ein eigener Typ, aber wir sind ja alle eigene Typen. Ne? Das Thema hatten wir ja schon mal, wir beide. Wenn du in diesem Bereich unterwegs bist, jeder ist ein ganz spezieller Charakter und Markus halt auch. Er weiß halt genau, was er will und er weiß genau, welche Knöpfe er drücken muss, damit er seine Ziele erreicht. Und sein Vater halt auch. Sein Vater ist ja sein Mechaniker gewesen und stand immer die ganze Zeit mit Rat und Tat zur Seite. Und mit Manfred habe ich mich auch oft ausgetauscht und der hat viele gute Tipps auch gehabt für mich, so als junger Fahrer. Was man hier und da mal anders machen kann. Also das war schon immer eine Stütze, definitiv. Also wir sind auch oft gereist und standen oft zusammen, auch bei World Cups. War eine gute Zeit,
auf jeden Fall. Cool. Ja, vielleicht ja auch, weil du nicht jetzt unmittelbarer Konkurrent warst, sondern Ja.
Ja, vielleicht auch das. Das mag sein, ja.
Das ja, keine Ahnung. Sein. Ach, vielleicht muss ich den Markus auch mal einladen hier, dann spreche ich mit dem auch
darüber. Mach mal.
Muss ich mal machen, ja. Ja, voll gut. Und du warst ja immer mit den Eltern unterwegs. Ich weiß noch, wenn irgendwo ein Rennen war, dann standen Werner und Brigitte mit dem Wohnwagen schon da und Gido ist ausgestiegen und konnte Rennen fahren. Die waren schon auch eine große Stütze, oder?
Ja, natürlich. Also ohne Eltern in dem Alter geht es überhaupt nicht. Also meine Eltern sind mit Abstand, glaube ich, die besten Eltern, die man sich vorstellen kann. Die haben das so gut gemacht. Die haben wirklich auch finanziell, haben die sich wirklich so dermaßen reingestürzt. Das ist nicht selbstverständlich. Aber sie wollten halt einfach, dass ich meinen Sport machen kann und haben da wirklich viel für investiert. Und da kann man halt nur sehr, sehr dankbar für sein. Ne? Also als junger Fahrer ohne Hilfe ist es nahezu unmöglich. Ne? Also das.
Ja, ich glaube, es ist heute sogar noch krasser als damals. Ne? Also damals war es schon geil. Ich kann mich erinnern, meine Eltern haben ja auch zu den ein oder anderen Rennen gefahren, aber die waren schon deutlich passiver im Hintergrund als jetzt deine. Die haben das ja richtig mitgelebt, ne? Zeiten aufgeschrieben und ich glaube, am Rad geschraubt hat keiner, aber die waren ja trotzdem, trotzdem voll
dabei. Wobei, das Zeitenschreiben, da gibt es eine Anekdote zu, da werde ich oft drauf angesprochen, dass meine Mutter immer die war, die im Ziel stand und Zeiten geschrieben hat. Und das hatte eher einen Grund, das hatte sich nämlich von der Mutter von Markus Bast abgeguckt.
Ich wollte gerade sagen, immer, da kenne ich die Mama Bast noch mehr.
Ja, ja, genau. Und die hat das eigentlich eingeführt, weil die war immer unfassbar nervös, die Frau Bast. Und hat dann meiner Mutter einen Tipp gegeben, einfach im Ziel zu stehen, die Zeiten mitzuschreiben. Das entspannt ein bisschen, weil man einfach was zu tun hat. Und so haben die angefangen, Zeiten zu schreiben. Das war der eigentliche Trick dahinter.
So eine Art autogenes Training für Downhill-Mamas.
Ja. Heute hat man so Quetschbälle und Knautschbälle, die man vergewaltigt. Und früher hat man einfach Zeiten mitgeschrieben.
Ach geil, ja. Ja, und dann finde ich ja auch witzig, um nochmal auf Klausmann zurückzukommen, der hat ja auch am Ende seiner aktiven Karriere dann Suspension Service gemacht und du ja auch. Das ist ja voll die Parallele, fällt mir gerade auf.
Auf jeden Fall. Also ich war ein bisschen früher dran, bin ja da echt schon, ja, der Erste bin ich nicht gewesen, aber wirklich einer der Frühen. Es gab ja früher schon die Jungs so in Berlin und so, die geserviced haben und hier und da. 2010 hatte ich Flat Out Suspension, meine alte Firma damals gemacht und das war eigentlich genau der richtige Zeitpunkt. Früher gab es auch schon mal Leute, die Suspension Service angeboten hatten, aber die Zeit war noch nicht reif dafür. Der Mountainbiker ist erst über die Zeit wirklich dafür sensibel geworden, dass man Geld und Zeit ins Fahrwerk stecken muss, damit das auch wirklich gut ist. Früher wurde es einfach nur so lange gefahren, bis es kaputt ist. Aber das waren halt andere Zeiten. Da gab es so Sachen wie Terminvergabe und sowas, das gab es halt nicht. Ne? Man schickte seine Sachen irgendwo hin, die waren halt 3, 4, 5, 6 Monate weg. Kamen dann wieder, waren immer noch kaputt und die Zeiten sind vorbei. Das ist ganz gut auf jeden Fall.
Ja, und ganz früh hast du Gabel aufgeschraubt, da fielen die Elastomere raus, die hast du geputzt, wieder reingeschmissen und dann ging es weiter. Da konnte man Service ja auch noch selber machen, das wollte ich jetzt sagen.
Ja, einmal das, aber auch das war quasi der Idealfall. Also die Dinger sind ja auch geplatzt. Ne? Also früher, ganz früher die Elastomere sind ja oft kaputt gegangen und dann wusste keiner, wo man die herbekommt. Und da gibt es auch unfassbare Geschichten. Also ich habe mich damals mit Sportimport Mechaniker mal unterhalten, das ist der Vertrieb für SRAM, damals halt RockShox, was alles in Gabeln reingesteckt wurde, um die Elastomere zu ersetzen. Also da waren Tischtennisbeläge drin, da waren Lappen drin, so als Federmedium und alles, was sich irgendwie zusammendrücken ließ, wurde da reingedrückt.
Boah ja, da kenne ich auch noch eine wilde Story. Ich weiß noch, eine der ersten Boxergabeln, RockShox Boxergabeln, die funktionierten ja schon recht gut, muss man sagen, seinerzeit. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, da waren so gelbe Plastikschims drin.
Ja.
Und die sind zumindest bei mir, oder nee, eigentlich bei vielen, sind die gebrochen. Und in der Zeit bin ich viel mit dem Nino Antic in Österreich gewesen. Der Nino ist ja Industriemechaniker, glaube ich, nennt man den Beruf. Ja. Und dann hat der bei sich auf der Firma die Dinger aus Metall nachgefertigt. Und ich glaube, der hat sich in Österreich dumm und dusselig verdient, indem er da die Dinger verkauft hat. So ein Pärchen für 20 Mark oder was.
Ja.
Und dann wurden da überall die Sachen in den Gabeln ersetzt. Und das muss ich ja mal vorstellen, sowas ist ja heute undenkbar, dass jemand irgendwie in der Garage oder in der Firma oder was eigentlich noch Sachen, die Industrie anbietet, noch so mal eben verbessert. Die Zeiten sind ja wirklich vorbei, oder?
Es geht. Aber ich sag mal, das war das Sympathische. Das ist diese alte Mountainbike-Welt, die, glaube ich, auch die Leute so in Erinnerung haben, diese 90er, weil halt einfach die Leute, die sowas gebracht haben, so irgendwelche neuen Sachen oder Verbesserungen, das waren oft keine Ingenieure und die Sachen, die es gab, die waren halt auch nicht irgendwie getestet, sondern man hat einfach der Kollege hatte in der Garage eine Drehbank oder eine Fräse und dann hat man schnell was gemacht. Und ob das gut oder nicht gut war, war erstmal egal. Und dieser Geist, so sein Rad zu verbessern und so, das war schon immer cool. Das hat immer viel Spaß gemacht. Und das gibt es heute immer noch, aber es ist halt alles ein bisschen feiner. Also nach wie vor ist es so, dass das Serienmaterial gut ist. Also wenn wir jetzt mal so auf aktuelle Vier-Elemente gucken, das ist, glaube ich, so gut wie noch nie. Aber auch da ist immer so ein bisschen Luft nach oben. Die Lösung oft, die es dort gibt für irgendwelche Problemchen, sind schon auch sehr, sehr natürlich auf den Geldbeutel bedacht. Das heißt, die müssen günstig produzierbar sein und auch für den Endverbraucher mittlerweile natürlich servicebar sein. Und all das schlägt so ein bisschen auf die Qualität oder auf die Performance. Deswegen gibt es viele kleine Tuningbuden, die irgendwelche anderen Kolben anbieten oder andere Lösungen oder was auch immer. Aber das ist natürlich schon spezieller. Also viel, viel spezieller wie früher. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja, crazy. Und wenn du sagst gerade, was so serienmäßig angeboten wird, ist schon sehr gut. Muss ja auch gut sein. Wenn du jetzt an so große Buden denkst, wie jetzt, weiß ich nicht, ein Canyon oder was, die ja Räder ohne Ende raushauen, da muss das Zeug ja funktionieren, ne? Also du kannst ja nicht da irgendeinen Dämpfer reinbauen, wo dann jeder erstmal zum Service muss.
Nee, da hast du recht. Also aber auch da, wenn man ganz, ganz ehrlich ist, gibt es halt einfach zu viele Ausrutscher. Es gibt immer wieder, so jedes Jahr taucht irgendwas auf, was so ein Serienfehler ist in den Fahrwerken und wo man sich denkt, so, okay, warum ist das nicht vorher aufgetaucht? Irgendwie, keine Ahnung, es schmatzt was, es klappert was, es quietscht was und kann man sich oft nicht so richtig erklären, weil die Sachen ja auch entsprechend getestet wurden. Aber auch da ist es oft so, ich glaube, diese wirklichen Langzeittests, die man so bräuchte dafür, dass man halt einfach ein Jahr mal damit unterwegs ist, die gibt es halt nicht. Es wird zwar viel gefahren und die Funktion ist auch top, aber diese richtige Haltbarkeit, ich glaube, die ergibt sich tatsächlich erst so, wenn es auf dem Markt ist. Dann sieht man das.
Ja, ich habe mal einen ganz anderen Zusammenhang, ich glaube, da ging es um Handys. Da sagte so ein Entwickler, die nennen das Bananenversion.
Okay.
Es reift beim Kunden.
Ja. Das ist, wird wahrscheinlich jeder jetzt von sich weisen, dass das so ist, aber irgendwo ist es ja auch logisch. Also ich nehme jetzt mal irgendein Fair-Element, das wird dann, das ist neu und toll und wird dann in die World Cup-Teams gegeben und die sollen das testen und das machen sie auch und die Funktion ist auch dann hervorragend. Aber die bekommen natürlich teilweise täglich die Sachen auseinandergenommen und das ist nicht so eine richtige Langzeithaltbarkeitstest, weil einfach, du musst es dann wirklich mal konsequent ein halbes Jahr fahren, ohne dass irgendwo was aufgeschraubt wird und ich glaube, das ist so die Krux. Die Bikebranche ist sehr schnelllebig, also es muss immer schnell entwickelt werden und es muss ständig was Neues geben und ich glaube, dem bleibt einfach oft die Zeit nicht dafür, das mal so richtig, richtig lange laufen zu lassen.
Ja, genau. Ich glaube, das ist echt so ein Zeitthema, weil wie willst du jetzt ein Jahr Dauertest machen, genau, wenn einfach der Druck da ist, das Ding auf den Markt zu schmeißen? Ne? Die müssen ja auch, sind ja auch gezwungen, irgendwie immer neue Sachen zu bringen.
Genau. Und
ich glaube, das ist auch der Grund, warum zwischendurch mal echt Crap kommt.
Ja.
Weil es einfach zu wenig getestet wurde oder einfach der Druck so groß war, ihr müsst jetzt was Neues bringen, dass es vielleicht gar nicht besser ist
als das Vorgängermodell. Das ist das Spiel. Also denk jetzt mal an Bremsen. Wie viele Bremsen gibt es mit irgendwelchen Problemchen? So, und dann tauchen die auf und du hast das Problem und dann wollen die Hersteller schnell nachbessern und bringen dann irgendwas, aber das ist ja beileibe auch dann noch nicht wirklich lange getestet, sondern es muss in dem Moment einfach eine schnelle Lösung her, die man so nach bestem Wissen und Gewissen wahrscheinlich engineert hat und das ist auch okay, aber natürlich, wie es dann in einem halben Jahr funktioniert, das weiß man nicht, ne? Das kommt erst mit der Zeit.
Nee, und vor allem, was ich auch jetzt schon mehrfach gehört habe, und ich glaube, das ist auch so eine Sache, die der Firma Mazzocchi ja damals das Genick gebrochen hat, dass du schon relativ einfach in Anführungsstrichen guten Dämpfer machen kannst und eine gute Gabel bauen kannst und so. Und die Krux ist es dann auch in die Serienfertigung zu übersetzen, ne? Dass du dann auch wirklich in Masse die Sachen raushaust.
Total.
Das funktioniert dann oft nicht so.
Nee, das ist auch einer der Gründe gewesen, warum ich unter anderem auch diesen Suspension Service so ein bisschen umgemodelt habe. Ich habe halt nie gesagt, dass ich ein großer Tuner bin, sondern mir ging es darum, quasi aus dem Serienmaterial erstmal das Beste rauszuholen. Und wenn ich mich jetzt so an 2010, 11, 12 erinnere, auch damals, als die ersten Boxergabeln kamen mit den 35er Standrohren, die Serienfertigung war da echt wackelig. Das heißt, die Buchsen waren zu eng, irgendwelche Toleranzen stimmten nicht, weil es einfach in Großserie gefertigt wurde. Und wenn du das Material nimmst und als kleiner Schrauber das auseinandernimmst und in Ruhe dir alles anguckst und ein bisschen die Buchsen kalibrierst und hier ein bisschen nacharbeitest und so, dann hast du auf einmal ein hervorragendes Fair-Element, was dann halt wirklich so funktioniert erstmal, wie es funktionieren sollte. Damals war das ganz, ganz schlimm. Mittlerweile wird es auch immer, immer besser. Also die Seriensachen sind da schon sehr, sehr gut, aber es sind natürlich immer noch auch Fertigungstoleranzen drin, ne? Das ist leider so.
Ja, und es ist ja auch, glaube ich, so, kannst mich korrigieren, wenn ich falsch liege, dass man nicht sagen kann, so, das ist jetzt der geilste Dämpfer, sondern vielleicht funktioniert dann im einen Rad sehr gut, in dem anderen nicht so, ne? Weil die Anlenkung und die Hebelverhältnisse sind ja in jedem Rad irgendwie anders.
Ja, das ist auch so ein Grundverständnis, was man haben muss. Also wenn ein Hersteller einen Dämpfer anbietet im Aftermarket, das heißt jetzt im Shop und nicht von vornherein im Fahrrad montiert, der ist ein Kompromiss. Also der soll ja irgendwie für alle Hinterbauten passen, was ja gar nicht geht. Deswegen gibt es ja verschiedene Shimstacks etc. pp. Und man muss da immer so ein bisschen im Kopf behalten, ich kaufe mir jetzt einen Dämpfer und baue den in meinem Fahrrad ein, dass der wahrscheinlich nicht so gut funktioniert. Vielleicht noch einigermaßen, wenn man so eine Durchschnittskinematik hat im Hinterbau und wenn man irgendwo so zwischen 70 und 100 Kilo hat, dann kann das noch irgendwie funktionieren. Aber richtig geil sind tatsächlich dann immer nur die Anpassungen. Ne?
Ja, also der Dämpfer muss eigentlich ans Fahrrad angepasst werden, ne?
Eigentlich fast immer. Also die Hersteller geben sich so viel Mühe mit Kinematiken etc. pp. Und wenn ich dir dann, du kannst drei Aftermarket-Dämpfer nehmen. Du nimmst jetzt, sagen wir mal, drei Coil-Dämpfer Aftermarket, baust die ein, die fahren sich alle unterschiedlich, zwangsläufig, ne? Und du musst es anpassen lassen. Wer das recht vorbildlich auch kommuniziert, ist zum Beispiel die Firma Öhlins, die halt direkt sagen, anpassen lassen. Geh zu deinem Servicepartner, da kann man aus einer riesen Bandbreite von Shimstacks kann man den passenden rausholen. Es gibt dann beispielsweise 8 Shimstacks, auf die man zurückgreifen kann für die Druckstufe allein. Und dann kann dir der entsprechende Servicepartner, kann dir dann wirklich auch den Dämpfer anpassen auf deinen Hinterbau. Das ist halt mega vorbildlich. Ne?
Ja. Also so als Tipp, wenn ich mit meinem Fahrwerk komplett unzufrieden bin, dann kaufe ich mir vielleicht erstmal eine neue Gabel. Das ist der einfachere Weg, oder? Weil die sind ja in jedem Rad mehr oder weniger gleich.
Genau,
ne? Jedes Rad sieht vorne am Steuerrohr gleich aus.
Genau, da muss man einfach nur gucken bei der Gabel, was man da haben möchte und ob es halt von der Geometrie her reinpasst. Das ist immer wichtig, dass man sich da nicht irgendwie verkauft. Ne? Manche wollen dann mit der Brechstange 2 Zentimeter mehr Federweg haben, aber dann fährt sich dein Rad nicht mehr so, wie es eigentlich mal gedacht war. Und ja, wenn du richtig unzufrieden bist, erstmal die Gabel und Dämpfer ist ein etwas anderes Projekt und da sucht man sich halt einen am besten, der sich damit auskennt und dir da mit Tipps und Tricks zur Seite steht, wie man den Dämpfer möglichst gut anpasst für deinen Hinterbau. Ne?
Könnte die Firma Push Hard Suspension sein, oder?
Die machen das auch ganz gut, habe ich gehört. Nein, auf jeden Fall. Also das ist wirklich, ich bekomme sehr viele Nachrichten mit der Frage, ich habe ein Rad XY, da ist ein Luftdämpfer verbaut, kann ich da einen Coildämpfer einbauen? So, und dann das Erste, was man dann zum Beispiel macht, ist, weil ein Coildämpfer ist viel, viel linearer, also er federt hinten wesentlich weicher durch sozusagen wie ein Luftdämpfer. Da muss man erstmal sich die Kinematiken angucken des Rades, ob das überhaupt geht. Ansonsten hätte der Fahrer bei jeder Bordsteinkante einen Durchschlag, weil der Dämpfer einfach keine Progression entwickelt, nicht härter wird.
Ja genau, das ist ein gutes Thema, Unterschied Coil und Luftdämpfer. Aber du hast ja schon angesprochen, also der Coil ist linear, ne? Der geht durch.
Genau, also Coil-Dämpfer sind dafür bekannt, dass sie ein sehr lineares Fahrverhalten haben. Also er federt schön gleichmäßig durch, wie man das halt so kennt. Wenn man eine Feder in der Hand nimmt und die zusammendrückt, wird die so Stück für Stück, wird die härter hinten raus.
Und jetzt ist uns kurz hier die Leitung abgerissen. Aber das ist kein Problem, das kriegen wir ja wieder hin. Ja, so. So, da ist er wieder.
Dennis, unser Anruf wurde unterbrochen.
Ja, ist nicht schlimm. Ich hoffe, du hast nicht Stopp gedrückt.
Nein, habe ich nicht. Ich habe es einfach weiterlaufen lassen. Aus irgendeinem Grunde warst du weg auf einmal.
Ja, du auch. Also wir waren beide weg. Aber das macht unseren Podcast ja so authentisch.
Technische Probleme gehören dazu.
Technische. Ne? Ja, eigentlich nicht. Aber wenn es passiert, dann passiert es halt. So ist das. Und wir haben ja auch schon, ist ja schon unser zweiter Anlauf. Wir können uns jetzt mal outen. Eben habe ich verkackt. Ja, da fuhr ich aus irgendeinem Grund einfach meinen Rechner runter. Also wir sind ja schon im zweiten Anlauf. Und jetzt haben wir hier ein abgebrochenes Telefonat. Also ich finde, es passt.
Ja, weißt du, ich würde sagen, es läuft. Also wir haben Lauf heute.
Ja, guck mal, und ich wohne ja hier ganz in der Nähe von dem Bahnhof. Immer wenn hier ein Zug vorbeifährt, dann bricht bei mir sowieso alles zusammen.
Ach, also geil.
Das Netz.
Und die
war jetzt aber gerade nicht. Ne? Ja. Und du residierst ja mittlerweile im Frankenland, habe ich gehört.
In Bamberg. Ja. Ich bin mit der Familie quasi nach Bamberg gezogen. Und habe das jetzt quasi hier alles neu aufgebaut. Aber dadurch, dass ich ja alles verkauft habe, musste ich natürlich alles wieder neu machen. Und der Start wurde uns nicht einfach gemacht. weil wir einen neuen Namen brauchten, wir brauchten ein neues Logo, wo sich der Herr Strattmann drum gekümmert hat, habe ich gehört. Hat das sehr, sehr gut gemacht. Ne? Also das Logo kommt sehr gut an, wollte ich nochmal gesagt haben.
Ja, sehr schön. Wir und wollten ja auch gucken, dass es ein bisschen ähnlich ist wie das alte, aber nicht zu nah dran.
Genau, ne? genau.
Und schon das auch auf den, wie soll ich sagen, auf den Lorbeeren dich nicht ausruhen, aber sie doch nutzen, die du da schon dir erarbeitet hast. Also du hast ja mit Flatout Suspension auch hier, also gerade hier im Ruhrgebiet, einen super guten Ruf, muss man sagen.
Ja, das ist schön.
Ist ja hier, das ist schön. Das ist eine richtige Fanbase hier. Und manche, also gerade hier so in meinem Freundeskreis, die ich so an dich weitervermittelt habe, die waren dann immer ganz nervös. So, Alter, der Gino, der ist jetzt nicht mehr in Dortmund. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Ich sage, Alter, hast du schon mal von einem Karton und DHL gehört?
Ja, also, das ist...
Sämtliche Elemente kann man ja gut durch die Gegend schicken, oder? Ja,
also ich mochte das auch immer gerne, natürlich diesen persönlichen Kontakt. Das vermisse ich auch manchmal so ein bisschen. Aber trotz allem bin ich ja verfügbar. Also man kann mich per E-Mail, man kann mich per Instagram, Facebook, kann man mich kontaktieren. Und ja, zuschicken ist das kleinste Übel überhaupt. Also das hatten wir vorher auch schon. Also wir haben ja immer so 50-50 gearbeitet. Das heißt, 50% Versand, 50% vor Ort. War immer grob die Aufteilung und ja, das ist überhaupt gar kein Problem. Also ich habe auch sehr, sehr viele der alten Kunden sind mitgekommen und vertrauen mir ihre Sachen immer noch an. Das ist ja, ist nicht selbstverständlich und bin ich auch jeden Tag sehr dankbar drüber, ne, dass es nach wie vor coole Leute gibt, die mir da ihre Sachen anvertrauen. Ne.
Ja, voll gut. Ja, warum nicht? Also ich meine, klar, gab jetzt vielleicht so ein bisschen Verwirrungen wegen der Umfirmierung und so, aber letztendlich einen guten Job hast du ja immer gemacht. Insofern...
Ja.
Ich schicke mein Zeug auch nach Bamberg gerne, kein Problem.
Das ist schön. Du hast ja sogar Familie hier, habe ich gehört. Ne? Insofern hast du ja fast einen Bezug zu Bamberg.
Habe ich, auf jeden Fall. Meine Schwester hat in Bamberg studiert und wie das so ist, hat sie sich nicht nur in die Stadt, sondern auch in den waschechten Bamberger verknallt und ja, jetzt ist sie da geblieben.
Jetzt ist sie verhaftet hier, okay.
Jetzt ist sie verhaftet, aber sowas von, ja. Also vielleicht, wenn du ganz viel Glück hast, ich weiß nicht, wie alt ist deine Tochter?
4.
4. Guck mal, da kommt die in 2 Jahren in die Schule. Je nachdem, in welche Schule du sie schickst, kann es passieren, dass meine Schwester dann die Lehrerin ist.
Ja, dann versuche ich das zu vermeiden, ne?
Ja, das wäre auch mein Tipp.
Egal, was sie unterrichtet, ich vermeide es einfach.
Nein, die ist sehr beliebt an der Schule. Ja, alles
gut. Ja, bis sie meine Tochter kennenlernen.
Okay, ach so, du willst meine Schwester schützen, jetzt verstehe ich.
Die kleine Malu heißt meine Kleine, die ist, ich sage immer spaßeshalber, mit meiner Tochter bin ich wahrscheinlich eher im Fitnessstudio wie mit meinem Sohn. Also die ist auf Krawall gebürstet manchmal, aber ein ganz, ganz großartiger kleiner Engel. Also.
Nice. Nochmal ganz kurz zurück, wie bist du überhaupt auf dieses Dämpfer-Ding gekommen? Wie fange ich jetzt an? Du hast ja, glaube ich, vorher... Warst du mal bei O'Neill, ne? Kann das sein?
Ja, ich habe vorher Produktmanagement gemacht, also direkt vor der Selbstständigkeit bei O'Neill.
Und die haben ja nichts mit Fahrwerken zu tun in dem Sinne, oder?
Nee, das war, das ist ja noch so eine ganz andere Geschichte. Also die, ich sag mal, die Fahrwerksgeschichte hat sich entwickelt aus Interesse in Fahrwerken. Also wirklich so von, ich bin halt auch so ein kleiner Junge gewesen, der seine Eltern viel Kummer gemacht hat, weil er immer Sachen auseinandergeschraubt hat. Ich wollte immer wissen, wie irgendwas funktioniert und hab's aufgeschraubt, hab's dann reingeguckt, hab's irgendwie so ein bisschen verstanden oder auch nicht und hab's versucht wieder zuzuschrauben und das klappte nicht. Also war's kaputt. Und das hat sich so durchgezogen bis, also es ging über Radios, über ferngesteuerte Autos und so und das war hinterher immer alles Kernschrott und hat sich so durchgezogen bis in die Fahrradzeit und da, ja, ich habe mit 12 mein erstes richtiges Mountainbike bekommen, also so eins mit, ja, so ein Giant Kardex war das. Das gab's damals so einen Carbonrahmen mit Alumuffen und so. Das war so ein richtig echtes Mountainbike für 2000 Mark und natürlich wollte ich alles selber können. Also ich wollte nicht in den Fahrradladen gehen und schrauben lassen, weil wäre auch zu teuer gewesen. Und habe dann extrem viel probiert und extrem viel kaputt gemacht und irgendwann kam diese Federgabelgeschichte hinzu. Und da die ja alle so mit Elastomeren gefunktioniert haben und solche Geschichten, war es recht einfach zu überschauen und einfach mal aufmachen, gucken, was passiert, wieder Sachen kaputt machen, wieder reparieren, wieder zusammenstecken und das hat sich so fortgesetzt und dann war irgendwann die Renngeschichte ja da und dann hat man ganz deutlich gesehen, dass die Fahrwerke der großen Heroes im World Cup, so ein Nicola Vuillot, ein Markus Klausmann und wie sie alle hießen, die funktionierten einfach viel, viel geiler wie meine Sachen. So, und dann hatte ich irgendwie so die Motivation und Ansporn, ich so, du musst daran arbeiten, das muss besser werden, das ist so, das ist verschenkte Zeit. Die bekommen da Werksupport und haben total geile Sachen und ich nicht. So. Und dann habe ich mich so laienhafter so als Teenager mit auseinandergesetzt und so ist das Ganze gewachsen. Ich habe dann irgendwann so meine Sachen selber gemacht, mehr oder weniger gut. Und so mit der Zeit wurde es dann etwas besser. Und dann hat das auch irgendwie so eine Pause gegeben. Dann war ich nicht mehr ganz so motiviert und habe die Sachen quasi, bin ich nur gefahren. Und irgendwann kam wieder dieser Rückschub, dass ich gesagt habe, boah, und jetzt richtig und geil mit Werkstatt und wir machen das jetzt mal vernünftig. Das war eigentlich so die Geburt von Flat Out Suspension, zu sagen, pass auf, wir machen das jetzt mal richtig und wir machen das besser wie die anderen, zumindest versuchen wir es, mit anderer Logik, anderem System und so war das, so ist das entstanden.
Ja, geil, voll gut. Und ich will noch einmal zurück, da ist nämlich eben unsere Leitung eingebrochen und ich glaube, das ist ja ein spannendes Thema, was alle interessiert, nochmal der Unterschied Fox und Coil, da waren wir, nicht Fox,
Luft.
Genau, Luft und Coil, also Luftdämpfer und Stahlfederdämpfer oder Titanfeder. Das ist auch schon mal spannend. Ist auch ein Unterschied spürbar zwischen einer Titanfeder und einer Stahlfeder?
Nee, sollte zumindest nicht. Also da gibt es zwar verschiedene Theorien und so, aber da wollen wir jetzt mal nicht zu tief reingehen. Schlussendlich ist es so, da gibt es auch, es gibt viele, viele, viele Gerüchte. Also dass man zum Beispiel, eine Titanfeder gibt es ja auch nahezu nicht mehr, aber früher hieß es immer, man muss Titanfedern härter kaufen, weil Titan weicher ist. Aber das ist ja total Quatsch. Also wenn ich mit 10 Kilo irgendwo drauf drücke, drücke ich mit 10 Kilo irgendwo drauf. Ob das jetzt Stahl ist oder Titan, 10 Kilo bleiben 10 Kilo. Und diese Gerüchte kamen damals eher so aus der Geschichte Fertigungstoleranzen. Also die Federn, die es auf dem Markt gab, da stand zwar, ich sag mal, 500 Pfund Härte drauf, aber in Wirklichkeit waren es manchmal 550 oder 450. Und wenn man das dann mit einer anderen Feder verglichen hat, dann kamen diese Toleranzen da sich in die Quere. Und das ist mittlerweile, sind die Federn viel, viel, viel besser geworden und gerade so ganz, ganz akkurate Geschichten. Es gibt ja SAR-Federn, H&R-Federn jetzt, die sind ja wirklich extrem hochwertig und da hat man diese Toleranzen nicht mehr. Ne? Das ist extrem cool. Dann kauft man auch das, was draufsteht und das ist geil.
Ja, genau. Und wieso gibt es keine Titanfedern mehr? Weil die Stahlfedern so leicht geworden sind? Oder?
Ich habe damals mal, vor vielen, vielen Jahren, war ich glaube ich mit der Erste, der von Aibach kontaktiert wurde, ob wir nicht ein Projekt zusammen machen bezüglich Federn. Das ist irgendwie dann so, im Sand hat sich das verlaufen, aber ich war mal bei denen im Werk, im Sauerland und wir hatten uns ein bisschen unterhalten, was man so machen kann.
Die machen aber mehr so Auto und Motorrad, ne?
Genau, Aibach ist halt aus dem Motorsport nicht wegzudenken. Also das ist einer so der großen, das verbindet man im Motorsport immer mit so Dämpferherstellern wie Bielstein und sowas und das sind so die großen Motorsportnamen und Aibach macht da...
Bielstein, die haben auch mal Fahrraddämpfer gemacht, hatte ich sogar.
Ja, also da, ja, die sind da mal irgendwann aktiv gewesen, ja, das stimmt. Und das sind so die Namen, die einfach so in der Branche, in dieser Motorsportbranche ganz, ganz groß sind und dann war ich da und wir hatten auch das Thema besprochen und die hatten auch da wirklich... Die sind da echt gut. Also die hatten da ganz viele so Prototypenfedern von irgendwelchen Bugattis und hast du nicht gesehen, die auch nicht mehr aus, das waren keine klassischen Stahldruckfedern mehr, sondern die waren aus Kunststoffen, aus Carbon und man hat da extrem viel entwickelt, um von diesem klassischen Federdesign wegzukommen. Und die hatte ich halt auch gefragt, warum es so wenig Titanfedern gibt und die sagten, die Verarbeitung ist kritisch, weil so eine Feder wird ja gebogen, also gewickelt und die Enden werden geschliffen, damit die quasi Plan auf ihren Federtellern aufliegen. Und dabei entstehen wohl recht giftige Gase, die mit speziellen Abzugsanlagen abgesaugt werden müssen. Und die hat man wohl nicht in der normalen Federherstellung. Und unterm Strich war es dann wohl einfach so eine wirtschaftliche Entscheidung. Also in Asien gibt es nach wie vor wohl viele Titanfedern, aber da sind die Auflagen, habe ich mal gehört, nicht ganz so hoch, was so giftige Gase angeht. Insofern nimmt man das wahrscheinlich da so in Kauf, dass mal einer umfällt.
Ah, das ist spannend, ja, das wusste ich auch noch nicht.
Ja, das ist so. Und dann, es gab dann jetzt noch ganz, ganz im Detail, gab es eine Titanfeder, die Aibach produziert hat, für einen Bugatti. Und die Enden waren nämlich nicht geschliffen, sondern die haben die quasi einfach nur abgeknipst und haben die Federteller so umgebaut, so umkonstruiert, dass die diesen Draht so aufgenommen haben, obwohl der wegstand von der Feder. Also es war ist ganz spannend, was die da so gemacht haben. Aber es ging, hätte man sie genauso bauen müssen, wäre wohl so ein giftige Gase-Ding gewesen.
Ja, aber spannend. Was fährst du selber lieber, Stahlfeder oder ein Luftdämpfer? Oder kannst du das gar nicht so pauschal sagen?
Nee, so pauschal gar nicht mal, aber ich persönlich bin ganz, ganz großer Fan von Stahlfedern. Also Stahlfedern sind, oder Coilsysteme auch an Gabeln, sind natürlich viel, viel linearer als Luftsysteme. Luftsysteme haben eine von Haus aus höhere Progression, das heißt so ab... Ja, ganz grob 70% des Hubs nimmt ganz, ganz schlagartig die Härte zu. Und das ist oft das Problem, dass man dann ein Fahrwerk hat, wenn es gut abgestimmt ist, dass es den Federweg nicht so richtig freigibt. Bleiben hinten immer so 10-15% über. Und da versucht man dann so mit diversen Tricks das irgendwie auszubügeln. Dann gibt es auch verschiedene Gabelsysteme, die drei Kammern benutzen, die dann so ein bisschen mit der Progression spielen. Unterm Strich ist aber ein Keulfahrwerk, ein Stahlfederfahrwerk, immer noch sensibler und viel, viel konstanter. Also deine Luftkammern von Gabeln und gerade beim Dämpfer werden halt so warm, werden heiß, wenn du irgendwo länger runterfährst. Und das verändert die Kennlinien im Fahrwerk. Mhm. Und das hat eine Stahlfeder natürlich nicht. Die ist halt super linear, macht ihren Job sozusagen. Ne?
Ja, wobei es gibt ja auch viele Fahrer, also auch gute Fahrer, die sagen, sie wollen das gerade, ne, dass die Luftdämpfer am Ende so stabil stehen, ne, dass sie nicht durch den ganzen Federweg durchgehen, dass sie da den ganz am Ende den Support haben, den Durchschlagschutz. Also ich glaube, es ist ein bisschen individuell, ne, wie man so Fahrrad fahren möchte.
Ja, auch. Beim Dämpfer ist natürlich entscheidend die Kinematik. Also du kannst nicht in jeden Hinterbau einen Keuldämpfer zum Beispiel fahren. Also oft ist es so, dass natürlich, es wird ein Fahrrad konstruiert und man überlegt sich im Vorfeld natürlich, welche Federelemente kommen da rein. Und wenn du von vornherein weißt, dass da ein Luftdämpfer reinkommt, dann legst du auch die Kinematik deutlich linearer aus, um die hohe Progression auszugleichen. Und wenn ich in so einen Hinterbau einen Keuldämpfer einbaue, dann neigt er dazu, ständig durchzuschlagen. Das macht ja keinen Sinn. Also da muss man immer so das große Ganze sehen, aber und natürlich Thema Progression, also die Keulfahrwerke haben meistens keine verstellbare Progression. Das heißt, wenn man wirklich das Problem hat, dass man zu sehr im Ende des Federwegs hängt, dann kann man nicht sagen, ich mache mal eben ein, zwei Volumenspacer rein und erhöhe die Progression. Dann müsste man die Federrate schon wieder anheben und das gibt dann andere Probleme. Ne? Aber auch da ist ja momentan echt viel Gutes am Markt. Es gibt viele hydraulische Durchschlagschutzlösungen, die dann auch entsprechend Härte erzeugen hinten raus und ich sehe da ganz klar den Trend wieder zum Keulfahrwerk. Also das ist schon ein ganz, ganz großes Thema, so ein bisschen hervorgerufen auch durch E-Bikes, wo Gewicht auch nicht so ein Riesenthema ist. Und ja, ich bin gespannt. Also ich höre sehr, sehr viel von Keulsystemen, die gerade so irgendwo entwickelt werden, die kommen und ja, bin ein großer Fan.
Ich habe jetzt eben in der Vorberichterstattung zur Eurobike, ich glaube heute oder morgen, also wir zeichnen auf, wir sind ja nie live mit unserem Podcast. Ach so. Und jetzt startet gerade die Eurobike, ne? Und ich habe heute Morgen in der Vorberichterstattung, ganz kurz, bevor wir jetzt gepodcastet haben, deswegen weiß ich nicht mal, welche Brand es ist und kenne auch keine Details, aber ich glaube, es ist Fox, die da einen neuen Dämpfer gerade rausbringen, der so ein bisschen die Vorteile von Air and Coil quasi kombiniert. Also er soll super sensibel sein, aber hinten eine starke Kompression anbieten und so.
Aber nach wie vor Luft oder nutzt er auch eine Feder?
Also wie gesagt, ich habe mir leider das nicht komplett ansehen können. Rein optisch sieht er aus wie ein Luftdämpfer, aber so wie ich es verstanden habe, ist da irgendwie auch eine Feder drin verbaut.
Ah, okay. Weil ich habe gestern nur zufällig die Vorstellung gesehen von einem neuen Specialized Stumpjumper. Da ist ein Fox-Dämpfer drin mit einem sehr innovativen Dual Chamber-System, habe ich mir gestern technisch mal angeguckt, ist eigentlich ja relativ langweilig.
Also relativ langweilig.
Relativ langweilig. Ist wieder so ein, es könnte wieder so ein Gimmick sein, was man nicht unbedingt braucht. Aber ich lass mich mal überraschen. Mal gucken.
Ja, aber Gimmicks, die man nicht braucht, ist immer eine Frage. Du sagst, du hast ja mal Yeti-Bikes vertrieben, ne? Oder verkauft?
Was habe ich bitte vertrieben? Ich
glaub, das Yeti? Hattest du nicht Yeti?
Ach so, verkauft? Ja, genau.
Yeti. Wir waren Yeti. Genau, ja, der Yeti-Händler. Und die haben doch auch so ein bisschen gimmickmäßig mit diesem Mini-Dämpfer da unten. Ich weiß gar nicht, wie es sich nennt.
Ja, das ist kein Dämpfer. Das ist eine Führung. Also das.
Ach, eine Führung.
Ja, das haben viele gedacht, weil das Kashima beschichtet war, dass da ein kleiner Dämpfer drin sitzt. Und im Endeffekt ist das eine Linearführung gewesen, wo der Hauptdrehpunkt, wo dein Hinterbau dran hängt. Und das Ding bewegt sich beim Einfedern des Hinterbaus auf und ab. Das ist so eine Art virtueller Drehpunkt. Also so Firmen wie Santa Cruz oder so, die lösen das ja mit einem weiteren Link unten, der dann quasi dem Hinterbau immer vorgaukelt, der Hauptdrehpunkt verändert sich. Und Yeti hat das halt mit so einer Führung gemacht, aber es ist kein Dämpfer.
Ja, aber das sind da auch immer so Basteleien, wo ich davor stehe und denke mir, ist das jetzt geil oder braucht das kein Mensch? Aber ich glaube, du stehst auf sowas, ne? Auf so ein bisschen exklusivere Lösungen.
Jein. Also sofern sie technisch gut gelöst sind, finde ich das ganz geil. Was ich nicht mag, ist tatsächlich so Sachen, die sehr, sehr serviceanfällig sind. Also ich bin auch schon ein großer Freund von einfachen technischen Lösungen, große Lager, Stabilität, ruhig lieber 50 Gramm mehr investieren, aber dafür habe ich ein langlebiges Produkt. Also ich glaube, das ist das, was, was zählt und das ist auch das, was dem Kunden wirklich Spaß macht. Also wenn er nicht ständig irgendwo zu seinem Händler muss oder Angst hat, dass irgendwas abfällt oder schon wieder in die Werkstatt muss zum Servicen etc. pp. Ne?
Also, ja, das ist ein guter Stichpunkt. Hast du ein paar gute Tipps oder was sagst du, wie pflegt man seine Dämpferelemente selber? So, was kann ich zu Hause mit Hausmittelchen machen, um vielleicht den nächsten Servicetermin nochmal ein paar Stunden dahin zu verschieben?
Also das Beste und Einfachste ist natürlich erstmal zu waschen. Also ich sehe halt ganz, ganz häufig, dass die Fährelemente, immer so verkrustet sind. Also wenn du halt fährst und du hast Waldboden, du hast Schlamm, du hast Matsch etc. pp., dann bildet sich vorne immer an den Dichtungen so eine Art Kruste, so eine Matschkruste. Und die muss halt weg.
Genau.
Du musst also jeden Tag immer schön, wenn du fährst, einen Lappen nehmen und das Ganze wegputzen, sonst funktioniert das
nicht. Nicht mit dem Hochdruckreiniger, ne?
Nee, nicht unbedingt. Also man kann natürlich auch mit dem Hochdruckreiniger nebeln, wie ich immer sage, also so vorsichtig quasi wegsprühen, wie mit einem starken Gartenschlauch, das geht auch. Aber im Großen und Ganzen ist es schon cooler, wenn man mit einem Wasserschlauch arbeitet und einem Schwamm und einer Bürste und einem guten Komplettreiniger. Es gibt ja so viele Reiniger am Markt, wo man das Fahrrad einsprüht und einwirken lässt und dann abwäscht. Das ist schon der richtige Weg. Und dann hinterher die Dichtungen von Gabel und Dämpfer schön trocken machen. Und dann macht man wieder das große Fass auf mit Pflegemitteln für die Dichtungen. Die großen Suspension-Hersteller sagen immer, man muss da nichts machen. Ich sehe das ein bisschen anders, weil du halt einfach eine bessere Performance kriegst. Und du merkst auch, vom Waschen wird halt von den Standrohren, von dem Dämpfergehäuse und so, wird das Fett natürlich auch mit runtergespült. Und die Standrohre halten so ein, die sind so feinporig und in diesen Poren sind so die Schmierstoffe ein bisschen drin. Und hinterher ein paar Tropfen, einfach nur Gabelöl zum Beispiel, auch drauf machen auf die Dichtung, ein paar Mal einfedern, ist schon geiler. Merkst du sofort, es läuft einfach viel, viel besser. Ne? Ja, aber keine Kriechöle verbrennen, keine so, es gibt so Ballistol und WD-40 und wie das alles heißt, das gehört da einfach
Brunox. Nicht
drauf. Ja, genau. Ja. Ballistol geht noch aber sogar, Ballistol meinte ich gar nicht, Ballistol geht noch, aber Brunox, WD-40, das sind so Kriechöle, um halt Schrauben loszumachen und die kriechen halt hinter die Dichtung und dahinter ist Fett und das Fett ist dafür da, einmal um wahnsinnig gut zu schmieren und um auch ein bisschen Wasser zu blocken. Und dieses Fett wird dann quasi verflüssigt durch die Öle und trägt sich nach innen oder außen. Und dann ist die Dichtung sozusagen trocken, dann funktioniert es nicht mehr so gut. Also am besten ist echt einfach ein spezielles Mittel dafür oder einfach nur ein bisschen Gabelöl dran tipsen. Das ist schon gut.
Ach, das ist spannend, weil ich glaube, das ist jetzt zwar auch schon 15 Jahre her mindestens, aber da hat doch RockShox das sogenannte RockShox-Deo verkauft. Und das war doch, glaube ich, nichts anderes wie Brunox-Spray, ne?
Genau. Das war das Brunox-Spray und damit... Ja, bin ich persönlich ein bisschen auf Kriegsfuß, weil ich halt auch viele, viele Fahrwerke gesehen habe, die damit gepflegt wurden und die dann entsprechend Probleme gemacht haben. Und das heißt, bei Brunox war es auch so, wenn du Gabeln auseinandergenommen hast, die damit sehr, sehr viel behandelt wurden und eingepflegt wurden, dann waren die Dichtungen tatsächlich trocken. Du konntest diesen Effekt tatsächlich, den konntest du sehen. Die Dichtung war trocken, das Fett war weggetragen und dann fangen die Gabeln an so und auch die Dämpfer, die fangen so an zu stocken. Also du hast dann wirklich die trockene Dichtung, die nicht mehr richtig gleiten
will. Spürt man ja förmlich.
Genau.
Ich finde, das hast du auch bei versenkbaren Sattelstützen oft, weil die vergessen die Leute noch eher in der Pflege als ein Dämpfer und eine Gabel.
Genau, das stimmt
auch. Machst du eigentlich auch Service an Sattelstützen?
Genau. Also ich mache die zwei großen, das heißt RockShox Reverb-Stützen, Fox Transfer-Stützen. Das reicht erstmal. Also ich habe immer überlegt, ob man mal irgendwie keinen Schock noch macht oder ob man vielleicht ein bisschen One-Up-Stützen
habe ich noch gemacht. Das müsstest du ja dann auch machen, ne? Weil Fox und Raceface ist, glaube ich, dasselbe.
Fox und Raceface, ist das dasselbe? Aber jetzt mittlerweile wahrscheinlich, ne? Stimmt, ja, hast du recht.
Ja, klar. Genau, die müssten ziemlich identisch sein von der Technik, ja, ich glaube schon.
Habe ich noch nie drüber nachgedacht, tatsächlich. Ich habe noch nie eine Raceface-Stütze wirklich in der Hand gehabt. Also da wäre halt immer
nur... stecke ich gleich mal einen in den Karton.
Ach so, ja, dann muss ich mir die mal angucken in Ruhe.
Genau, ja. Ich weiß, kannst du dich erinnern, früher beim Downhill-Fahren, da haben wir gerne mal nachts die Räder auf den Kopf gestellt. Genau aus dem Grund, ne? dass das Öl in der Gabel wieder an die Dichtung läuft.
Genau.
Ist eigentlich prinzipiell immer noch ein guter Tipp, oder?
Ist nach wie vor hervorragend. Also würde ich auch jedem so empfehlen, bitte machen. Das Problem ist, du hast eine relativ geringe Schmiermenge in den Tauchrohren von Federgabeln. Und wenn du es auf den Kopf stellst, dann kann dieses Schmieröl wieder zurückkommen zu den Hauptdichtungen. Und unter den Hauptdichtungen sind so kleine Schwämme und die müssen sich mit Öl vollsaugen. Und das ist ganz, ganz entscheidend. Also bitte machen. Einfach mal auf den Kopf stellen, 10 Minuten warten, vielleicht auch ein bisschen die Gabel einfedern, unten auf die Tauchrohre drücken, dass das so ein bisschen zurückkommt, das Öl, und los geht's. Ne?
Genau. Wir haben jetzt viel über RockShox und Fox gesprochen. Es gibt aber natürlich ja auch andere Gabeln. Ne? Es gibt zum Beispiel natürlich noch finde ich immer spannend, die Firma Suntour.
Ja.
Das ist ja so ein Gigant. Ich glaube, es gibt keinen größeren Gabelhersteller der Welt.
Das stimmt.
Aber ganz viele Leute machen so ein bisschen Bogen drum, weil ja, ist so ein bisschen Billiganbieter und keine Ahnung. Ich selbst habe überhaupt keine Erfahrung, aber rein von der Theorie müssten die eigentlich die geilsten Gabeln bauen, oder?
Hast ja, du Suntour, Erfahrung mit Suntour-Gabeln? Also ich habe ja auch lange mit Suntour zu tun gehabt und das ist wirklich eine beeindruckend große Firma und die haben natürlich ein bisschen schwieriges Image, weil die, na, ich sag mal, ihre Hauptkohle verdienen mit diesen Trekkinggabeln. Also wenn du dir so ein Trekkingrad anguckst im Laden, dann ist da meistens eine RST-Gabel oder halt eine Suntour-Gabel drin. Und die sind absoluter Weltmeister, die produzieren, ja, ich weiß gar nicht wie viele, ich glaube, es sind weit über 10 Millionen, wenn ich mich richtig erinnere, Castings im Jahr. Also die produzieren auch für alle möglichen Firmen die Tauchrohre, weil die spezialisiert sind auf diesen Aluminium-Magnesium-Guss, wie diese Tauchrohre gefertigt werden. Und ja, ja, die aktuellen Suntour-Produkte sind super. Also gibt es überhaupt nichts zu motzen. Ich habe zwar jetzt die letzten ein oder zwei Jahre keine ganz aktuellen Produkte mehr in der Hand gehabt, beziehungsweise selber gefahren, aber die machen einen hervorragenden Job, das definitiv. Wobei auch da immer das Hauptaugenmerk ist immer so ein bisschen auf Einfachheit und Servicefreundlichkeit. Der Kunde soll möglichst viel selbst dran machen. Und das erkauft man sich manchmal auch mit ein bisschen mit Funktionseinbußen. Also wenn du Sachen einfach hältst, dann ja, fehlt mal hier ein Teil und dann muss man mal da einen Teil wegrationalisieren, dass man nicht irgendwelche Spezialwerkzeuge braucht, etc. Also, aber die machen einen hervorragenden Job. Es gibt ja noch viele andere Firmen. Es gibt Cane Creek zum Beispiel, die total unterm Radar laufen mittlerweile, obwohl sie es auch nicht verdient haben, machen ganz, ganz tolle Produkte. Es gibt DVO, auch zu Unrecht oder viel zu wenig gesehen, obwohl die auch ganz, ganz tolle Produkte machen.
Absolut. Ich habe auch ein Rad mit DVO-Fahrwerk, finde ich großartig. Auch die Gabeln, spitzenmäßig.
Ja. Also kann ich auch immer
ein bisschen viel Knöpfe dran, muss ich sagen. Also da bist du mit Einstellen schon ein bisschen beschäftigt, wenn du es ernst nimmst. Aber
ja, das ist ja auch so eine grundsätzliche Philosophiefrage, ne? Mit den vielen Knöpfen. Es gibt Hersteller, wenn ich mich an die frühen Zeiten von Cane Creek erinnere, die haben halt immer gesagt, pass auf, wir rationalisieren die Knöpfe nicht weg, wir lassen die vielen Dinger dran, aber wir versuchen dem Kunden so viel Tipps und Tricks zu geben, dass sie sich quasi da durch den Dämpfer durchwühlen können, um ihn richtig einzustellen. Ja. Das ist eine Philosophiefrage, aber der Trend geht ganz klar wieder rückwärts. Also die Kunden möchten weniger Knöpfe, ist auch nicht so einfach oft, so, dass quasi diese ganzen technischen Lösungen in wenige Knöpfe zu verpacken. Aber ist auf jeden Fall ein Trend. Also es gibt sehr, sehr viele gute Sachen. Formula, ganz vergessen. Formula, ganz, ganz tolle Sachen auch.
Richtig.
Wo sich keiner rantraut so richtig.
Doch, habe ich neulich mir mal einen Dämpfer organisiert.
Ja?
Sensationell, ja, wirklich.
Ja.
Funktioniert also, ganz, ganz großartig.
Ja.
Aber ich habe ja keinen Deal mit irgendeinem Suspension-Hersteller, deswegen kann ich frei Schnauze hier reden. Und
ich übrigens sagen, auch nicht.
Ja, das kann man ja ruhig mal dazu sagen. Und ich finde, ehrlich gesagt, so aus dem Karton raus macht für meine Begriffe RockShox einfach eine gute Sache. Weil die Produkte, die passen auf, ich sag mal, 95% der Fahrer, die kommen damit klar.
Ja.
Das ist jetzt so meine Meinung. Das funktioniert einfach, das ist solide. Du kannst vielleicht nicht so das letzte Tuning-Element rausziehen, aber das braucht auch fast keiner. Und ich finde, die machen grundsätzlich eine ganz geile Arbeit, ja.
Also das ist ja auch eine so der, ich kriege so viele Fragen, was man kaufen soll, lieber RockShox oder lieber Fox. Und da sind wir genau bei dem Punkt nämlich, weil schlussendlich machen beide, das sind ja nun mal die beiden Platzhirsche, ne, die sich so den Markt erstmal aufteilen, die machen beide einen hervorragenden Job. Aber beide haben auch so eine gewisse eigene Handschrift. Also für mich war es immer so, was Thema Dämpfung angeht, das konnte Fox immer besser. Das wirkte einfach ein bisschen ausgereifter. Auch bei den Gabeln, die standen ein bisschen höher im Federweg. Out of the box. Ja, auf jeden Fall ist RockShox das pflegeleichtere Produkt, wenn du keine Lust hast, dich da viel mit zu beschäftigen. Und das machen die schon sehr, sehr gut. Also die wissen genau, was sie dir liefern müssen, damit der Durchschnittsfahrer auf jeden Fall glücklich ist damit. Ne? Das stimmt, da hast du recht.
Ja.
So empfinde ich das auch.
Ne? Ja, voll. Und dann habe ich noch eine spannende Sache, die ich ansprechen wollte, weil ich dich schon mal dran habe. Ich bin ja auch ein Freund von exotischen Sachen. Da können wir übrigens gleich auch nochmal auf deinen Fuhrpark. Ich habe mich ein bisschen durch dein Instagram-Profil gerade nochmal geklickt, was du alles an Rädern schon da hattest. Ist sehr spannend, wo wir über Exoten sprechen. Ich habe eine exotische Gabel in einem Rad verbaut, eine Intent, so eine Upside-Down.
Ja.
Und jetzt mal ganz wertfrei, was hältst du von Upside Down?
Oder
von Intent?
Ich bin nie eine gefahren. Also ich bin oft mit dem Matze Reichmann, den man vielleicht kennt von Reichmann Engineering, RIP, so heißt ein Downrad. So ein Ding hatte ich auch mal, mittlerweile nicht mehr, aber hatte auch so ein Ding, hervorragendes Fahrrad. mit dem auch oft darüber gesprochen. Der hatte auch eine sehr frühe Intentgabel und so, aber ich bin sie nie selbst gefahren. Aber ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Upside-Down-Lösungen. Also ich habe auch witzigerweise die Tage mit Manitou geschrieben, weil ich gerne eine Dorado hätte, mal zum Testen.
Ah, geil. Ja.
Weil es herrscht, oder man sieht es im World Cup, dass es da halt nicht mehr so ist, aber es herrscht halt immer noch diese Meinung, dass Steifigkeit was Positives ist. Also ein steifer Lenker, ein steifes Laufrad, eine steife Gabel, ein steifer Rahmen. Je mehr Steifigkeit, desto besser. Und das ist totaler Quatsch. Also du bekommst halt einfach nur, du bekommst Traktion, gerade in Kurven, durch einen gesunden Flex. Also man muss Laufräder, Rahmen, Gabeln und so muss man flexen lassen, damit man Traktion aufbaut. Die Frage ist halt nur, wie viel. Und früher gab es ja mal diesen klassischen Gabeltest. Man nimmt das Vorderrad zwischen die Beine und dreht am Lenker und dann merkt man, wie steif die Gabel ist. Und wenn die nicht steif ist, dann taucht die nichts. Und das ist Quatsch. Also man muss die Sachen wirklich fahren und dann beurteilen, was passiert. Weil Flex ist sehr, sehr gut. Und eine gute Upside-Down-Gabel hat so viel Flex, dass sich quasi das Vorderrad den Weg so ein bisschen selber sucht. Also wenn man durch so ein Steinfeld fährt und das Vorderrad kann so ein bisschen links und rechts wegflexen, dann bekommt man das nicht quasi in die Hände. Man ist entspannter auf dem Rad, das Rad läuft ruhiger. Das ist schon richtig geil. Nur wenn man zu viel Flex hat, dann untersteuert sozusagen das Fahrwerk ein bisschen. Also man lenkt irgendwo hin und das Rad fährt woanders hin, übertrieben gesehen.
Ja,
und das ist halt dieser schmale Grat. Und im World Cup sieht man es auch bei den, so bei Commonsal und so, die haben so ein kleines Köfferchen mittlerweile, die Teamfahrer, und können so kleine Verstrebungen im Hinterbau einbauen, mit denen die quasi, die gibt es in verschiedenen Dimensionierungen, und damit können die Steifigkeit des Hinterbaus regulieren.
Und das ist, habe ich auch noch nicht gesehen.
Ja, hast du noch nicht gesehen?
Nee, das habe ich noch nicht gesehen.
Ist so das Thema, und das war früher auch schon immer ein Thema. Also ich erinnere mich an die Essertons, als sie noch Commonsal gefahren sind. Die haben sich von ihrer Umlenkwippe innen, da ist quasi so eine Fachwerkausfräsung drin gewesen, das haben die sich rausgeschliffen, um die Wippen etwas weicher zu machen sozusagen, dass die mehr flexen, und das ist ein Riesenpunkt. Steifigkeit ist ein Riesenthema.
Ich glaube, dieser Steifigkeitsfetischismus, der ist halt so ein bisschen von früher mitgezogen, wo die Sachen einfach wirklich alle nicht steif waren. Da war alles weich, wabbelig und man fand es kacke und es hieß immer, es muss steifer werden, steifer werden, steifer. Und wie du sagst, wir sind mittlerweile an einem Punkt, da kannst du so steif alles bauen, was gar keiner mehr kann, fahren will und braucht, weil einfach es nicht mehr agil ist auf dem Trail.
Ja, genau.
Und genau. Das ist auch genau das, was ich bei der Intent-Gabel, wie gesagt, ich habe eine so beobachtet habe, wie viele dann sagen, ja, die finde ich auch gut, aber die ist ja nicht steif genug. Und dann denke ich mal, Leute, fahrt einfach mal, weil erstens ist sie schon immer noch sehr steif, vor allem je tiefer sie einfedert, desto steifer wird es ja auch.
Ja.
Und sie ist mega sensibel. Und ich glaube, das liegt genau daran, weil die Dichtungen halt permanent im Öl schwimmen. Ne? Die ist so sensibel. Ich bin noch nie so eine sensible Gabel gefahren. Und
ja,
ich feiere das Ding richtig gut.
Ich glaube, bei Intent ist es halt so, die zerbrechen sich wirklich den Kopf darum, die Reibung zu reduzieren. Also Reibung zu reduzieren ist tatsächlich der Schlüssel in vier Elementen, weil wenn du eine klemmende Gabel hast oder einen klemmenden Dämpfer, jetzt übertrieben, dann kann da nie eine geile Performance rauskommen. Und Reibung abbauen und mit engen Toleranzen und so ist halt sehr aufwendig. Und das haben die natürlich super im Griff. Und was ich weiß, ist, die Gabel setzt auf riesengroße Negativkammern. Das heißt, die Negativluftkammer, je größer man die macht, umso coil-ähnlicher wird dann auch ein Fahrwerk. Hat aber auch diverse andere Probleme dann, dass die Gabeln oder die Dämpfer dazu neigen, durchzurauschen in der Mitte des Federwegs. Da muss man da wieder ein bisschen rumjonglieren und so. Aber ich denke, dass die Gabel sehr, sehr gut ist. Also das Spannende ist immer das Thema Upside Down für schwere Fahrer. Also ich bin auch ein schwerer Junge. Ich habe immer, was wiege ich aktuell, knapp 110 Kilo. Da ist Upside Down, kann dann echt schon schwierig werden, wenn du in so kurze Ecken einlenkst. Dann lädst du quasi die Gabel auf, also in so kurze, enge Anlieger oder sowas. Und das würde ich halt gerne rausfinden, auch mit der Dorado. Wie relevant ist das? Stört das? Sind das nur kleine Momente, wo es stört? Oder ist das grundsätzlich ein Problem? Aber der grundsätzliche Ansatz, Upside Down zu gehen, ist auf jeden Fall da. Und gerade jetzt auch die Enduro-Räder, die E-Bikes. Ich gehe eh davon aus, dass wir ganz, ganz kurzfristig sehr, sehr viele Doppelbrücken sehen, auch an Enduro-Rädern. Also das ist auch noch so ein großes, großes Thema. Ob jetzt Upside Down oder nicht, muss man mal gucken. Aber Doppelbrücke wird auf jeden Fall auch ein Enduro-Thema.
Aber dann wird es ja wieder steifer.
Bitte?
Dann wird es ja wieder steifer.
Jein, man kann es ja softer gestalten. Also wenn du eine Boxer und eine Fox 40 mal vergleichst vom Fahrverhalten, ja, die sind schon unterschiedlich. Also ich finde die RockShox-Gabel nach wie vor ein bisschen fehlerverzeihender, also ein bisschen flex ein bisschen mehr. Muss man mal gucken. Was, ja. auch immer da, was auch immer da passiert, aber ist auf jeden Fall.
Ich habe gesehen, du bist wieder voll im Daudelfieber, wo wir gerade über Doppelbrücken und so reden, ne? Bist wieder ein paar Rennen gefahren.
Jo, ich bin jetzt 5 Jahre keine Rennen gefahren und es war echt, es ist ja viel passiert. Also wir hatten Corona, dann war, hatte ich ja meine Firma verkauft, haben da was Neues aufgezogen, dann Familie natürlich, etc. pp. Und ja, irgendwie habe ich gesagt, aber also irgendwie hat es mich nicht losgelassen. Und ich war jedes Jahr, habe ich gedacht, boah, eigentlich würde ich mal wieder gerne fahren. Aber ich bin halt auch unfassbar unfit gewesen dann irgendwann, dass ich gesagt habe, ich kann das einfach gar nicht mehr. Ne? Ich kann das Rad nicht mehr halten. Und ja, so mit dem Umzug nach Bamberg habe ich wieder angefangen, viel Sport zu machen. Und irgendwie hat es mich wieder gepackt. Und dann habe ich zu mir gesagt, pass auf, im Frühjahr, wenn du dich gut fühlst und wenn du das Gefühl hast, du hast das alles im Griff und du hast Bock, dann machst du das mal. Und ja, Bock ist voll da und ich freue mich mehr und mehr als eh und je, dass ich wieder aufs Downrad kann. Also richtig gut. Bester Sport der Welt.
Bester Sport der Welt, ja. Wie sieht es mit Enduro bei dir aus? Bist du schon mal Enduro gefahren, Rennen?
Nee, das werde ich auch oft gefragt. Ich glaube, ich bin einer der wenigen, der noch nie ein Enduro-Rennen gefahren ist, aber nicht, weil ich das doof finde, sondern ich glaube einfach, weil es ich fühle das noch nicht so richtig. Also ich fahre super gerne Enduro mit Freunden im Wald, natürlich, klar. Aber als Rennformat, ich glaube, mein Herz hängt halt so richtig am Downhill-Rennsport. Ich bin so ein Downhill-Rennfahrer. Ich möchte einfach kein Enduro-Renn fahren. Ich glaube, das ist einfach so ein persönliches Ding.
Oh, du, das habe ich auch ganz lange so gesehen und gesagt. Und dann habe ich angefangen, so ein paar Enduro-Rennen zu fahren und habe einfach, also was mir so hauptsächlich gefallen hat, ist, man einfach am Wochenende viel mehr am Rad sitzt. Das war für mich so das Hauptaugenmerk, ja.
Ja, verstehe.
Und dass man nicht mehr so ultra penibel jede Kurve 22 Mal bis zum Exzess durchtrainieren muss, damit du auch wirklich die Wurzel dort triffst und nicht 3 Zentimeter daneben. Da fehlt mir irgendwie die Muße zu mittlerweile. Und ich finde es dann geiler, so Trails nahezu unbekannt durchzuhämmern. So, das hat mich beim Endurofahren so
abgeholt. Ja, das ist ja auch das. Das ist ja auch das, was Bock macht. Also das ist auch das, was ich natürlich mit dem Endurorad zu Hause gerne so mag. Aber dieses Downhill Racing bestand für mich auch immer in diesem Fummeln. So dieses Zehntelsekunden suchen und hier nochmal und da nochmal. Und das ist tatsächlich auch das, was mir momentan so mit am meisten Spaß macht. So das Fahrwerk wieder abzustimmen. Linien zu suchen, wie macht der was und ich glaube, das gehört dazu. Also entweder hat man da so Bock drauf, so wie ich jetzt gerade, dann ist Downhill-Fahren was ganz, ganz Großartiges. Wenn man das nicht so hat, dann ist es tendenziell eher Big-Bike-Fahren im Bikepark. So. Ja, was auch natürlich total geil ist, was auch immer so ein bisschen, manchmal vergisst man das so ein bisschen. Es gibt ja Downhill-Racing und es gibt Enduro-Racing, aber dazwischen gibt es ja noch Heizen, Ballern mit einem großen Fahrrad im Bikepark, was ja auch unfassbar geil ist. Ne?
Ja, und es gibt ja auch noch Sachen, die haben wir jetzt völlig außen vor gelassen, so Cross-Country, Marathon, also die mit wenig Federweg unterwegs sind. Ist das auch dein Kundenbereich oder sagst du, da sollen andere dran schrauben?
Nein, auf jeden Fall. Und ich bin auch, also die Entwicklung, die gerade stattfindet im Cross-Country-Bereich, oder die ist ja schon länger da, aber das ist super. Also ich beobachte das auch jetzt. Der letzte Cross-Country World Cup, der so verrissen war, weil die Strecke so schwer war und etc. pp. Aber es ist
Transmontana in der Schweiz, ne?
Ja, genau. Genau. Und ich habe das total gefeiert. Also ich habe da gesessen und habe nur gedacht, boah, es ist voll geil, es ist der richtige Weg. Es erinnert wieder mehr an Mountainbike-Fahren. Cross-Country hatte ja mal eine harte Zeit, wo es halt wirklich ein bisschen überspitzt gesagt Rennradfahren im Wald war.
Und ja, exakt.
Das bin ich ganz weit von weg gewesen. Da habe ich gedacht, das ist einfach nicht mehr Mountainbike-Sport, wie er sein sollte. Und dann kamen die technischen Strecken. Und das einfach diese, ich finde, ein guter Cross-Country-Kurs sollte einfach ein Mountainbike-Kurs sein. Also der muss,
exakt.
Der muss geil bergauf gehen, der muss geil bergab gehen. Und das ist der richtige Weg auf jeden Fall, wie es gerade so gemacht wird. Und es wurde ja viel kritisiert, jetzt fange ich an, so ein bisschen zu meckern, aber es wurde ja viel kritisiert, auch an dem Kurs und so. Aber man hätte natürlich mit, das ist jetzt ein bisschen provokativ, mit anderen Fahrrädern oder anderem Material hätte man den Kurs einfacher fahren können. Die Cross-Country-Räder sind halt momentan auf andere Strecken noch ausgelegt. Aber die Entwicklung wieder hin zu richtigen Mountainbike-Strecken, wo man bergauf einfach der Beste sein muss und bergab auch, um Rennen zu gewinnen, finde ich hervorragend und man sieht es ja schon. Es ist meiner Meinung nach echt ein guter Ansatz.
Da würde ich sagen, wie auch bei dir. Das Mountainbiken muss Mountainbiken bleiben. Klar sollten die Strecken jetzt nicht so schwer sein wie ein Downhill-Kurs, ne? Weil es sind immer noch andere Fahrräder.
Genau, absolut.
Aber das Leute aus dem, weiß nicht, Rennradsport kommen, sich auf ein Mountainbike setzen und im Weltcup in die Top 5 fahren, das sollte eigentlich nicht passieren. Ne? Also das Fitness darf nicht, meiner Meinung nach, im Mountainbiken das einzige Maß der Dinge sein, sondern auch Fahrtechnik. Ne?
Und, ja. Absolut, absolut. Und da sollte halt auch ein bisschen ja, auch ein bisschen das Material repräsentiert sein, wie ein Mountainbike auszusehen hat. Also ähnlich wie beim Rennradfahren. Also wenn du ein Tour de France Siegerrennrad nimmst, das hat ja mit einem Rennrad, was man so im Alltag wirklich fahren kann, auch nicht viel zu tun. Also das Rad würde ja jede Woche beim Händler stehen, es würde knacken, knatschen, es müsste irgendwas getauscht werden. Also ein echtes Mountainbike hat ja mit einem Wettkampf-Cross-Country-Rad auch nicht viel zu tun. Das sind halt sehr, sehr leichte, hochgezüchtete Racebikes. So, und ich finde es schön, wenn so Strecken auch dann, wenn so Strecken so gebaut sind, dass man auch so mit echten Fahrrädern, mit echten Mountainbikes darauf fahren könnte. So, das finde ich geil. Gefällt mir gut.
Ja, 100%. Und apropos Rennrad durch den Wald fahren, ich habe gesehen, du hast dir ein Gravelbike aufgebaut, ein ziemlich exklusives. Schön Stahlradauto, Stahlrahmen, Chris King,
ja,
Steuersatz,
ja.
Ganz breiter Lenker. Ein Downhill-Lenker konntest du nicht drauf verzichten anscheinend, ne?
Nee. Also das war auch so ein Herzensding. Also ich mag halt Stahlräder total gerne. Also nicht, weil sie fahren sich komfortabler wie Alu-Räder. Also alles, was starr ist, ich bin ja auch so ein Mountainbike-Hardtail-Fan, alles, was Alu ist, ist tendenziell unkomfortabel. Und Stahl gibt dir halt, nimmt dir so ein bisschen diese Spitzen raus. Das ist nicht ganz so extrem hart zu fahren. Das ist ganz cool. Und ja, es wirkt halt so ein bisschen klassischer, aber ich habe das ja mal gepostet und da habe ich ja drunter geschrieben, wenn Downhiller sich ein Gravelrad aufbauen, dann sieht das so aus. Also ich habe da halt ein Mountainbike-Schaltwerk dran, ich habe eine große Kassette und einen sehr, sehr breiten Lenker, weil ich einfach mit diesen 42, 44, 46 Zentimeter breiten Rennradlenkern kann ich nichts anfangen. Also ich bin auch kein schmaler Junge, was meine Schultern angeht, und ich habe da nie Spaß drauf gehabt. Und diese breiten Lenker, die es so gibt, die sind echt die Offenbarung. Also für alle, die vom Mountainbike kommen, das ist der Schlüssel, dass diese Kategorie einem richtig viel Spaß macht, definitiv.
Ja, ich muss dir nachher mal ein Foto von meinem Gravelbike schicken. Ich habe auch relativ breiten Lenker und ganz, ganz kurzen Vorbau, weil es einfach so witzig ist, damit dann
fährt sich das gut?
Zu flügen. Es fährt sich sehr geil, muss ich sagen. Und ich habe auch lange überlegt, ob ich eine versenkbare Sattelstütze reinbaue.
Ja.
Und da habe ich mich dann aber bewusst dagegen entschieden. Ich habe gesagt, nee, das ist mir dann zu nah am Mountainbike. Dann kann ich mir auch ein Cross-Country-Hardtail aufbauen.
Ja, das kenne ich.
Der ist ja auch wirklich fließend, der Übergang, ne? Von Gravelbike zu Cross-Country-Mountainbike. Der ist ja wirklich, eigentlich ist da gar keine Grenze mehr zu spüren.
Finde ich auch echt schwierig, muss ich sagen. Also der Lenker ist eigentlich nur noch der markanteste Unterschied. Aber wenn man jetzt so 650B Gravelbike sieht mit irgendwie 2, irgendwas Zoll Reifen drauf, dann ist das schon hart an einem Mountainbike, ne? So, oder vollgefährte Gravelbikes und so, das ja schwierig, ne? Also ich fahre für mich ist mein Gravelrad ein komfortableres Querfeldeinrad, oder wie ich immer sage, mein Gravelrad ist für mich das viel, viel, viel bessere Rennrad, also mit dem ich einfach in der nicht so extremen Sitzposition lange einfach irgendwo an einem Fluss entlang fahren kann, durch ein Feld oder auch Asphalt, oder da kann ich so überall mit rumfahren. Das erinnert mich immer so ein bisschen an die Mountainbikes so der frühen 90er, die waren ja auch so, ne, dass man da einfach mitfahren konnte und mit Freunden fußest du erstmal 9 Kilometer am Kanal entlang fahren, bis du auf irgendeiner Halde warst oder so. Und das macht mir irgendwie Spaß. Also für mich ist es so, dass so eine Mischung aus Rennrad und Cross-Country-Rad irgendwo, das ist ganz cool.
Ja. Ich komme mir auch immer vor wie in einem Zeittunnel, wenn ich damit
durch den Wald fahre. Krass, ne? Das habe ich auch. Das
fühlt sich an wie Mountainbiken in den 90ern, ja.
Ja, voll. Ich fahre auch meine alten Strecken damit nach. Jetzt wohne ich in Bamberg, aber als ich dann, meine Geburtsstadt ist Lünen, und da bin ich halt so als kleiner Pfropfen so meine Cross-Country-Touren gefahren. Die bin ich dann mal, als meine Eltern besuchen war, bin ich die mit dem Gravelrad nachgefahren. Das fühlt sich genauso an wie früher. Ist total geil. Ist echt witzig. Ja,
voll. Und wenn wir vom Mountainbiken in den 90ern sprechen, das Mountainbiken des 21. Jahrhunderts ist ja das E-Biken. Hatte ich das auch schon abgeholt?
Noch nicht so richtig. Also ich bin, ja, mir wird immer so ein bisschen dieser Sticker so des E-Bike-Hassers aufgedrückt, was aber totaler Quatsch ist. Also ich hasse keine E-Bikes, aber ich persönlich fühle das noch nicht, weil ich einfach mein Mountainbike gerne so mag, wie es ist. Also da sind wir wieder bei dem Thema Einfachheit. Ich finde das geil, dass man so eine einfache Maschine hat, und wenn ich oben bei mir was zu essen und zu trinken reinkippe, dann fährt das. Und das fasziniert mich so. Und ich verstehe die Logik des E-Bikes und dass das Bock macht und dass das Spaß macht, aber für mich persönlich, ich fühle das noch nicht so richtig. Vielleicht mal irgendwann, aber momentan bin ich da noch nicht angekommen.
Sehr gut. Ich komme mal vorbei mit dem E-Bike.
Ja, kannst du machen.
Nee, oder mit dem normalen. Ich fahre ja beides. Nach wie vor ganz gerne.
Ja, auch spannende Idee. Habe ich auch oft drüber nachgedacht, weil die meisten Jungs so, die ich und Mädels, die ich kenne, die haben mehrere Räder. Also die wenigsten sagen, ein Rad ist die Offenbarung.
Und so du weißt ja, wie viele Räder man braucht. So ja, als Radsportler ist immer die aktuelle plus Anzahl 1, ne? Plus eins, genau.
Ja, ist ja auch so. Also Fahrräder kann man nie genug haben. Und ja, jetzt aktuell wäre es mir ein bisschen zu viel Geld. Ich muss echt jede Kröte gerade in Pushhard stecken, dass es da weitergeht. Aber tendenziell spannendes Thema, würde ich auch irgendwann mal gerne ausprobieren, weil ja auch so ein bisschen mit dem Hintergedanken, ich bin ja nun mal gerne auch bergab unterwegs und vielleicht einfach mal so die Hometrails häufiger bergab fahren zu können, schnell irgendwo hoch und dann viele Abfahrten machen, das wäre auch noch so eine Denke, die mich reizen würde, zum normalen Tourenfahren und so gar nicht mal, sondern eher einfach um viel Abfahrten zu machen in der Richtung, so ein bisschen selbst shutteln, ja. Ne? Das würde mich noch reizen in die Richtung, ja.
Genau, ist Shuttle-Ersatz. Ich hatte ja kürzlich den Max Hartenstern hier im Podcast und der sagt das auch. Er fährt E-Bike einfach, weil er so viele mehr Laps damit macht und ja, und auch weil das Gewicht des E-Bikes natürlich näher an seinem Downhillrad dran ist als das Gewicht von einem leichten Enduro.
Auf jeden Fall.
Ja, das also, ist natürlich auch.
Die Denke verstehe ich auch. Also da hätte ich auch tendenziell Bock drauf, einfach ballern zu gehen, so auch beim Feierabend mal eben schnell, nicht im Bikepark. Aber ja, irgendwann mal, vielleicht. Wenn ich mal so ein Rädchen kriege, dann wird mich das bestimmt packen. Aber da muss man ja auch gucken, ich sag mal, diese Fahrräder, ich bekomme die ja auch nicht umsonst oder gesponsert, sondern ich muss meine Sachen ja auch kaufen. Und so ein E-Bike kostet ja auch echt Moos. Und wenn man jetzt guckt, wie das auszusehen hätte, dass es mir Spaß macht, man möchte halt wieder ein gutes Fahrwerk haben und möchte Bremsen XY haben und gute Laufräder, dann weißt du ja ungefähr, was das kostet. Und das muss ich mir erstmal wieder zusammensparen.
Ja, kostet immer alles sehr viel. Das
hast du ja, voll.
Du kennst du die größte Angst eines Radsportlers, wenn er stirbt?
Kennst
du nicht? Nee. Ist, dass seine Frau dann das Material zu dem Preis verkauft, wie er gesagt hat, was es wert ist.
Ach so, ja, das ist auch gut. Ja. Es gibt viele, da gibt es übrigens ganz lustige Geschichten, aber da kann man auch eigene Podcasts draus machen. Ja. Wenn man Kunden im Laden hat, warum die zum Beispiel sich schwarze Räder kaufen und so. Damit und? Die Frau einfach nicht mitkriegt, dass er sich ein neues Rad gekauft hat und so.
Ach, das ist auch schlau.
Ja, das sind wirklich wahre Geschichten. Also da standen Kunden im Laden und wir haben über Farben diskutiert von einem Nikolai-Rad mal. Und der hat auf schwarz gepocht. Und ich so, es gibt so schöne Farben, nimm doch mal was anderes irgendwie, nicht immer schwarz. Sagt er, nein, muss schwarz sein. Und dann sagt er irgendwann, ja, damit es meiner Frau nicht auffällt. Und ich so, alles klar, okay.
Ich kenne auch noch eine geile Story, ey, die ist so unfassbar. Auch eine Größe der Fahrradindustrie, ich will jetzt keinen Namen nennen, der hat irgendwie 25 Motorräder oder so. Und dann habe ich auch gesagt, wie argumentierst du das vor deiner Frau? Dann sagt er, die weiß nur von 10.
Ja. Oder so eine letzte Anekdote. Es wird auch ganz häufig, dann wird auch so, wenn was Neues gekauft werden muss, das muss man der Frau ja irgendwie verpacken, warum das so gemacht wurde. Da wird auch gerne mal so Barzahlung und EC-Zahlung wird dann so aufgesplittet. Damit
auch gut.
Ja, dann werden so 300, 400 Euro werden mit der EC-Karte bezahlt, weil das kann man noch zu Hause rechtfertigen und der Rest wird in den Bar hingelegt.
Ja. Gino, ich habe die Befürchtung, dass die Möglichkeit besteht, dass unsere Frauen sich den Podcast anhören. Deswegen sollten wir nicht zu tief weiter in diese Thematik gehen.
Dann wir müssen wir das irgendwie verschlüsseln. Wir müssen den Podcast auch anders nennen.
Genau. Dass
sie das gar nicht anhören. Hör mal,
zum Abschluss habe ich noch drei kurze, knackige Fragen. So, was ist dein Lieblingsbike? Was würdest du dir am liebsten hinstellen oder hast du sogar da stehen?
Für welche Kategorie? Es gibt ja so viele.
Ja, was du gern fährst. Sagen wir mal Downhill.
Downhill tatsächlich. Also ich bin ja auf NS-Rädern aktuell unterwegs. Also ich mache ja viel mit der Firma Sportsnut. Die haben, also dieses Fahrrad hat mich unfassbar fasziniert. Das Fass heißt das. Ist ein unspektakulärer Downhiller.
Ich wollte gerade sagen, keep it simple ist das so, ne?
Genau, aber der funktioniert extrem geil. Also man merkt tatsächlich, dass da so ein World Cup-Team drauf gesessen hat, tolles Fahrrad. Was ich aber auch unfassbar sexy finde gerade, ist das neue Intense. Also wir haben ja so ein bisschen eine gemeinsame Intense-Vergangenheit.
Auf jeden Fall, ja. Du hattest auch mal eins, ne? Also nach unserem
Team. Ja, genau. Als Aaron Gwynn damals für Intense gefahren ist, hatte ich auch mal eins. Und die haben jetzt das quasi das letzte Teamrad sozusagen jetzt in Verkauf gebracht. Auch wieder aus Alu und wieder made in USA. Und das ist schon extrem schön. Und das soll auch extrem gut sein.
Das habe ich auch gesehen.
Ja, das leuchtet mich an. Also auch in diesem Rot, in so einem geilen Intense-Rot, fast wie so ein Ferrari-Rot. Tolles Ding, auf jeden Fall.
Nice, ja. Und was ist jetzt, es geht ja bei dir immer um Dämpferelemente. Was ist deine favorisierte Marke da?
Ja, ich bin schon, ich fahre zwar aktuell ein Fox-Fahrwerk, gemischt mit einem Mazzocchi-Dämpfer, es ist toll, aber ich traue so ein bisschen auch meinem Öl ins Fahrwerk nach. Also ich hatte bei den letzten Rädern hatte ich Öl ins Fahrwerke und das ist für jemanden, der Bock hat auf ein geiles Fahrwerk und auch in Kauf nimmt, da wirklich ein bisschen was dran machen zu müssen, um das richtig abzustimmen, ist das schon richtig geil. Also ich bin großer Öl ins Freund. Wem noch extrem gute Performance nachgesagt wird, ist EXT. Bin ich aber nie selbst gefahren, also kann ich so schlecht beurteilen. Die kommen aber wohl auch demnächst noch mit einer neuen Doppelbrücke und so, da gibt es auch so ein paar Gerüchte. Also Öhlins ist so mein Ding und EXT, glaube ich, die rücken auch feste ran.
Krass, ja, cool. Und finally, was ist dein liebstes Bike-Revier oder Lieblingstrail?
Tendenziell so richtig geile Momente hat man ja eigentlich immer auf den Home-Trails. Ne? Also die ist Trails, so, ja, die man richtig gut kennt und wo man Feierabend so im Sonnenuntergang irgendwo rumheizen kann. Ich finde, da bleiben wirklich viele Erinnerungen, so Momente immer im Kopf hängen, wo man lange von zehrt. Ansonsten bin ich einfach gerne in den Alpen, weil das so das, der Kontrast ist zu dem, wo ich so aufgewachsen bin. Also Ruhrgebiet ist ja nun mal sehr flach und wir haben da unsere schönen Wälder und hervorragende Trails. Aber dieser Kontrast dazu sind halt Alpen und ich bin oft in Megavalanche gefahren, in Alpe d'Huez und die Ecke da finde ich schon geil. Also diese Berge sind echt beeindruckend. Ja. Also mir ist fast egal, wo man so unterwegs ist, Hauptsache hohe Berge, das reicht mir schon. Hauptsache bergab und geile Trails und ich bin glücklich. Fast egal.
Ja. Ja, sehr schön. Dann werden wir an denselben Stellen glücklich. Ja, hey, super cool. Hat mich gefreut, dass du hier Gast warst bei uns.
Ja, mich auch.
Haben wieder gnadenlos überzogen. Ich hoffe, die technischen Probleme verzeiht man uns. Aber das macht die Sache authentisch. Und authentisch sind wir doch, oder?
Aber sowas von. Versuchen wir zumindest zu bleiben, ne?
Ja. Ja, dann schicke ich dich jetzt wieder in den Keller, ein bisschen an den Dämpfern schrauben, oder?
Mach das. Ich tauche ein bisschen ins Öl ab und guck mal, was ich da noch zaubern kann.
Sauber. Viel Spaß bei deinem Öl- und Gummifetisch und viel Erfolg weiterhin. Und bis
besten
bald.
Besten Dank. Bis jo, bald ciao, mal ciao. Wieder. Ciao.